Wie würden Sie denn die Situation vor Ort aktuell beschreiben? Wie können wir uns Fukushima denn heute vorstellen?
Also die Präfektur Fukushima ist schon auch größer und es gibt weite Bereiche im Westen oder Fukushima City, die heute tatsächlich auch wieder belebt werden können. Da waren früher auch die Spielplätze hochkontaminiert, vor allem in den Schaukeln, wo sich das Wasser sozusagen unten ein bisschen so ansammeln kann in so coolen. Aber je näher man dem Reaktor kommt, desto höher ist natürlich die Belastung auch, vor allem auch so im Nordwesten. Und dort sind die Strahlungen so hoch, dass auch die Reinigungsarbeiten nur so kleine Inseln schaffen, um Häuser herum, vielleicht noch entlang der Straße. Aber die großen Wälder, die haben so viel Radioaktivität, dass das bei Regen, bei Taifun wieder hinuntergeschwemmt wird. Das ist kein Land, wo man zurückkehren kann.
Sie haben jetzt die Reinigungsmaßnahmen schon angesprochen. Die finden da jetzt schon seit inzwischen 10 Jahren eben dort auch statt. Aber genau, was haben diese Maßnahmen denn jetzt letztendlich schon gebracht? Also ist überhaupt an ein, sicheres und gesundes Leben in der Gefahrenzone zu denken oder Landwirtschaft? Oder wie schätzen Sie das ein?
Es ist so, dass es punktuell schon eine Strahlenreduzierung bringt und unserer Meinung nach war das auch sehr sinnvoll in Regionen, die leicht kontaminiert sind, wo man einzelne Hotspots entfernt, wo die Erde und der Boden von den Kinderspielplätzen tatsächlich auch ausgetauscht wird. Und so kann man den Menschen auch eine Region zurückgeben, die man auch wieder als sicher bezeichnen kann. Aber da, wo die Strahlung so hoch ist und Regen es wieder neu kontaminiert, dort ist es eine Sisyphusarbeit und unzumutbar, den Leuten zu sagen, hier ist wieder alles normal. Und darunter leiden die Leute auch sehr, weil es kehren ja nur ganz wenige zurück. Die haben dann auch kein soziales Leben. Also einer hat in einer Jazzband gespielt, der ist alleine, da ist sonst niemand. Also auch die Rückkehrer haben kein Leben und die, die nicht zurückkehren, die sind auch völlig auf sich gestellt. Die kriegen keine Unterstützung mehr, obwohl sie vollkommen unschuldig in diese Situation gekommen sind.
Eine Gruppe, die ja nun auch besonders betroffen war von dem Unfall, war ja die Gruppe der ArbeiterInnen, die unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit die Kraftwerksruinen dann erkundet haben. Wissen Sie, wie es diesen ArbeiterInnen heute geht?
Das ist tatsächlich unbekannt. Es hatte die so bekannten Fukushima 50 gegeben, also Menschen, die wirklich bereit waren, auch ihr Leben zu lassen, um weiter Abwehrmaßnahmen, Kühlmaßnahmen an den Reaktoren durchzuführen. Es ist ja der Strom ausgefallen. Dadurch konnten manche Ventile, manche Steuerungseinheiten, das sind ja große Rohre, das ist sozusagen schweres Zeug, nicht bewegt werden. Die mussten hineinkriechen in hochverstrahlte Gebiete mit der Hand und mit der Taschenlampe hier Ventile öffnen und erschließen. Und von denen weiß man nichts. Zum Teil wurde auch berichtet, dass sie ihre Dosimeter extra mit Blei abgeschirmt haben, um weiter im Einsatz bleiben zu können, weil eigentlich sonst die empfangene Dosis viel zu hoch schon gewesen wäre.
Wie kommt das, dass es nicht bekannt ist, wie es denen geht?
Ja, das ist eine gute Frage. Zum Teil sind bei diesen Arbeiten auch Unternehmen beteiligt. Das heißt, Leute rekrutiert, die eigentlich gar keine Fachkenntnis haben für Aufräumarbeiten. Und das verliert sich dann in Unternehmen, die haben mitunter einen Badge, also so ein Strahlenmessgerät, das man dann einmal im Monat auslesen kann, aber sie haben keine Dosimeter, die tatsächlich den momentanen Strahlenwert anzeigen und so Leute, die den Boden reinigen. Da haben wir gesehen, dass die oft wirklich, weil sie solche Messgeräte nicht haben, wirklich auf hochkontaminierten Stellen praktisch am Boden sitzen, mit kleinen Bürsten den Boden reinigen und gar nicht bewusst sind, dass sie gerade auf so einer Hotspot, auf so einem heißen Punkt sitzen. Wenn sie sich da einen Meter daneben gesetzt hätten, wäre das schon deutlich besser gewesen. Aber die haben vielfach gar keine Messgeräte, keine Ausbildung. Also mit diesen Personen ist sehr unmenschlich umgegangen worden. Und das hat die UN-Menschenrechtskommission im Prinzip auch festgestellt, dass den die Kontaminierungsarbeitern und vor allem Mütter und Kindern hier sehr großes Unrecht geschieht.
Wie ist es denn dazu gekommen? Also war das quasi eine Nachlässigkeit der Regierung oder wurden da einfach vorab Menschen rekrutiert, die vielleicht auch aufgrund ihrer sozialen Herkunft gar nicht die Ressourcen haben, sich gegen solche, in dem Fall Arbeitsbedingungen zu wehren, also denen das gar nicht möglich ist? Also was hat da nicht richtig funktioniert?
Ich denke, das ist tatsächlich ein System, das fast ins Mafiöse auch gehen kann, wo Leute, die halt irgendwie einen Job rauchen und gar nicht genau informiert werden, was da alles damit verbunden ist, rekrutiert werden, um hier diese enormen Arbeiten, wenn man sieht, es sind Millionen von schwarzen Säcken, also 10 Millionen schwarze Säcke da entstanden von jeweils einem Kubikmeter. Das sind enorme Mengen, die mit ganz kleiner Arbeit, mit einem kleinen Stallmesser und also Stallbürste und kleinen Schaufeln oft hier mühsam zusammengekehrt werden. Also das sind unglaubliche kleinteilige Arbeit, die eben von Leuten ausgeführt werden, die dann auch sich wieder im Land verlieren.
Und wenn wir jetzt mal auf den Rest von Fukushima blicken, das Ganze ist ja jetzt mittlerweile 10 Jahre her. Gibt es denn bereits Nachweise, dass sich durch die massive Strahlung auch Gene von Menschen, Tieren oder Pflanzen verändert haben?
Ja, es gibt im Prinzip Untersuchungen, wie sehr eine strahlenbelastete Umgebung das Ökosystem verändert. Und da zeigt sich auch, dass so kleine Veränderungen, also das hat man bei Insekten, bei Vögeln recht genau untersucht, die haben dann vielleicht etwas verkürzte Flügel. Das macht für den Vogel, wenn man ihn so jetzt sieht, merkt man das erstmal gar nicht. Aber in dem biologischen Druck, wenn der sozusagen ein Revier verteidigen soll oder sozusagen auf der Partnerbalz ist, dann zeigt sich, dass diese einen deutlichen Nachteil haben. Und so wirkt sich Strahlenschädigungen im Ökosystem wesentlich stärker aus, als nur für das einzelne Individuum gesehen. Und für die Menschen ist es so, die Internationale Ärzteorganisation gegen den Atomkrieg, IPPNW, hat eben festgestellt, dass zum Beispiel der Schilddrüsenkrebs für Kinder etwa 20-fach erhöht ist in der Region und dass diese Erhöhung auch korreliert mit den Regionen, die stärker belastet sind. Also da, wo die Strahlung stärker ist, dort treten auch mehr Schilddrüsenkrebsfälle auf.
Vor dem Super-GAU stand die japanische Gesellschaft ja fast geschlossen hinter der Atomkraft. Wie sieht es denn heute damit aus? Also wie steht die japanische Gesellschaft heute eben zum Einsatz von Atomkraft zur Stromgenerierung?
Die Leute sind nach wie vor sehr skeptisch und ich denke, die Japaner haben eine recht konsequente Haltung. Die überlegen sich, welche Meinung sie vertreten, aber wenn sie die einmal haben, dann haben sie die auch sehr fest. Und es ist doch in Japan so, ich war selber dort, es gibt immer wieder Erdbeben und ich musste auch mal oder das eine oder andere Mal sogar das Hotel verlassen. Und mir wurde erzählt, alle diese Erdbeben erinnern die Leute daran, dass das kein Boden ist, wo man eigentlich Atomkraftwerke oder so gefährliche Technologie installieren sollte. Das hält die negative Haltung zu Atomkraft aufrecht. Also jedes Erdbeben rüttelt im Prinzip diese Erinnerungen auch wieder wach.
Sieht die japanische Regierung das denn genauso oder wird sie an der Atomenergie festhalten?
Die japanische Regierung war fest entschlossen, an der Atomenergie festzuhalten. Das liegt zum Teil eben an diesem, man nennt es Nuclear Village, eine große Verflechtung zwischen den mächtigen Energiekonzernen und der Regierung. Aber mittlerweile gibt es schon immer mehr Stimmen, die sagen, wir brauchen die Atomenergie nicht, wir brauchen auch ein Szenario, wie man ohne Atomenergie die Stromversorgung regelt. Und das darf man auch nicht vergessen, seit 10 Jahren laufen fast keine Reaktoren. Also von den ursprünglich 54 Reaktoren, die in Japan waren, laufen heute 4. Und die ganze Zeit, 10 Jahre lang, ist Japan praktisch ohne Atomstrom ausgekommen. Deswegen verfängt dieses Märchen auch nicht mehr. Ohne Atomkraft gehen die Lichter aus. Es hat auch Jahre gegeben, wo absolut überhaupt kein Reaktor mehr am Netz war. Und trotzdem haben die großen Fabriken produziert, die Supermetropolen mit zig Millionen Menschen waren ganz genauso belebt. Und jetzt geht es halt darum, zum Teil wurde sehr viel Strom auch eingespart durch Änderung der Technologie, energiesparendere Technologien. Aber Japan hat ein enormes Potenzial an erneuerbaren Energien, ganz viel Erdwärme, große Windpotenziale. Und es geht darum, die jetzt auszubauen.
Wie bedeutsam schätzen Sie denn in der Hinsicht den Einfluss der Atomlobby ein? Also inwiefern ist die denn noch dazu in der Lage, die Regierung eben in der Hinsicht zu beeinflussen?
Die Atomlobby ist nach wie vor sehr stark und es geht tatsächlich ja auch um sehr große Summen. Ich denke, mit ein Grund, warum man so zögerlich das Aus für Atomkraftwerke verkündet, ist, weil ein Atomkraftwerk, das die Option hat, wieder ans Netz zu gehen, einen positiven Wert in einer Unternehmensbilanz darstellt. Das hat vielleicht einen Wert von plus einer Milliarde. Wenn man aber sagt, dieses Kraftwerk wird stillgelegt, dann kommen ja die Rückbaukosten dazu. Das heißt, allein durch diese Unterschrift und durch diesen Satz verschiebt sich es auf eine Milliarde im Negativen, weil etwa der Rückbau eines Reaktorblocks etwa eine Milliarde Euro kostet. Und insofern scheut man eigentlich, hier die Wahrheit auszusprechen, selbst bei Reaktoren, die eigentlich ganz klar sind, dass die nicht wieder ans Netz gehen, um diese Bilanzen erstmal künstlich hochzuhalten. Aber man lügt sich damit natürlich in die Tasche und mittlerweile weiß das die Industrie auch, die will einfach nur den Strom produziert haben und will keine Märchen erzählt bekommen.
Jetzt würde ich gerne von Ihnen persönlich auch noch mal wissen wollen, wie schätzen denn Sie als Experte die atomare Zukunft Japans ein? Wie blicken Sie auf die kommenden Jahre?
Ich denke, dass mit sehr viel Kraft sicherlich der ein oder andere Reaktor doch noch ans Netz kommen wird. Aber das ist ein sehr mühsamer Weg und die Erneuerbaren sind einfach so viel billiger, so viel schneller zu installieren, sodass die ursprünglichen Ziele, etwa wieder vielleicht auf 20% Atomstromanteil zu kommen, die Regierung sich niemals realisieren werden. Und letztlich ist es auch, je früher man die Tatsachen erkennt, dass Atomkraft hier ein sehr teurer und gefährlicher Weg ist, je früher man umsteigt, desto besser fährt man im Grunde. Und das ist eine Erkenntnis, die sich schon noch langsam durchsetzt, auch bei mächtigen Unternehmensstrukturen in Japan.
Heinz Mittal von Greenpeace über die aktuelle Lage in Fukushima und eine Einschätzung der Atompolitik Japans.